Also guten Tag zusammen. Also zu meiner Person oder was vielleicht. Also ich gehöre nicht zu denen, die Soziologie oder Philosophie studiert haben und so zu Foucault gekommen sind, sondern ich habe Architektur studiert in Kassel und bin in der Auseinandersetzung mit Gefängnisarchitektur Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre zu Foucault gestoßen, wo Foucault sicherlich außerhalb philosophischer Kreise so gut wie gar nicht bekannt war, und habe ihn für mich entdeckt und zunehmend zu der Überzeugung gekommen, dass er auch eine Relevanz hat für eine anarchistische Utopie, für eine anarchistische Perspektive oder beziehungsweise für eine Analyse gegenwärtiger gesellschaftlicher Verhältnisse. Ich habe zwar Architektur studiert, arbeite aber nicht in diesem Bereich, sondern habe eigentlich einen traditionell klassischen anarchistischen Beruf zurzeit, denn ich arbeite als Drucker. Das machen Anarchisten seit über 100 Jahren in diesem Gewerbe. Und damit verdiene ich gerade leider mit 40-Stunden-Woche mein Geld. So. Für heute hatte ich mir, drei Themen ausgedacht, über die wir reden könnten. Halt, das eine wäre die Macht, also was ist der Machtbegriff bei Foucault und warum ist er für uns interessant. Das zweite sein Begriff der Gouvernementalität, also wie geht er mit dem Staat und mit dem Regieren, und was heißt das gerade für uns, die den Staat ja überwinden wollen, aufheben wollen oder wie wir es auch immer bezeichnen wollen. Und das dritte wäre, wo ich ihn nämlich auch sehr, sehr wichtig und produktiv finde, ist eine Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen Neoliberalismus und warum neoliberale Entstaatlichung halt eben nichts mit einer anarchistischen Perspektive zu tun hat. Also zunächst erstmal zum Thema Macht. Das war da auch übrigens so der Ausgangspunkt meiner Auseinandersetzung, keine Macht für niemand. Das ist ein Titel, den ich gewählt habe für diesen Vortrag. So hieß auch ein Text, den ich 1997 im Schwarzen Faden veröffentlicht habe und da schon versucht habe, mich aus anarchistischer Perspektive den Machtbegriff von Foucault anzunähern. Also worum geht es eigentlich Foucault mit seiner Analyse? Also mit seiner Analyse der Macht will Foucault dezidiert keine allgemeine Theorie der Macht entwerfen, da ihm das Wesen der Macht nicht interessiert. Stattdessen geht es um Definition des spezifischen Bereichs der Machtbeziehungen und die Bestimmung der Instrumente ihrer Analyse. Er will das konkrete Funktionieren der Macht untersuchen. Bei einer Analyse der Macht steht im Mittelpunkt zu wissen, welchen Weg etwas nimmt, wie es sich ereignet, zwischen wem, an welchen Stellen, gemäß welcher Verfahren und mit welchen Wirkungen. Es geht um die Beziehungen, Strategien und Technologien der Macht, die uns konstituieren, uns durchqueren und uns ausmachen. Für Foucault gibt es nicht die Macht, sondern nur ein mehr oder weniger organisiertes, mehr oder weniger koordiniertes Bündel von Relationen. Foucault versteht unter Macht nicht die Regierungsmacht oder ein allgemeines Herrschaftssystem, sondern die Vielfältigkeit von Kräfteverhältnissen, die ein Gebiet bevölkern und organisieren. So geht er auch von einer Allgegenwart der Macht aus, aber nicht, weil die Macht alles umfasst, sondern weil sie von überall kommt, ist die Macht überall. Die Macht hat bei Foucault kein Zentrum, das heißt, sie muss dezentral gedacht werden, sie wird nicht erworben, weggenommen, geteilt, bewahrt oder verloren, denn die Macht ist keine Institution, keine Struktur oder Mächtigkeit einiger Mächtiger, denn die Macht ist ein Name, dem man eine komplexe strategische Situation in einer Gesellschaft gibt. Damit ist klar, dass sich Foucault sehr eindeutig unterscheidet von den meisten Machtbegriffen oder Machttheorien, die es gibt, da es ihm nicht darum geht, dass Macht etwas ist, was von einem Menschen ausgeht, im klassischen Sinne, die erworben werden kann, sondern etwas Komplexeres, was natürlich für eine anarchistische Perspektive ein bisschen kompliziert ist, wenn man sagt, es gibt kein Außerhalb der Macht, weil ja eigentlich der Anarchismus so eine herrschaftsfreie Gesellschaft errichten will wo ich dann aber immer sage, dass die anarchistische Gesellschaft nicht machtlos ist, aber dafür herrschaftsfrei. Und ich glaube, dass man häufig verwenden wir in unserem Alltagssprache Herrschaft und Macht synonym. Und das muss man ganz klar, wenn man sich mit dem Machtbegriff von Foucault, ich komme nachher noch zur klareren Unterscheidung, wenn man sich mit dem Machtbegriff von Foucault beschäftigt, dann muss man ganz klar mit Macht und Herrschaft trennen und dass das zwei verschiedene Begrifflichkeiten sind. Und er redet auch nicht, darauf komme ich dann später noch, ohne Grund, wenn er von Macht redet, von Machtverhältnissen und wenn er von Herrschaft redet, von Herrschaftszuständen. Also diese Endungen bei beiden Begrifflichkeiten deuten sehr viel über diesen Inhalt aus. Also in den Institutionen sieht Foucault weder eine Wesenheit noch einen Ursprung der Macht, obwohl ihnen Machtverhältnisse innewohnen. Die Macht im Sinne, dass etwas von Natur aus Macht wäre, gibt es bei Foucault nicht. Eine wichtige Erneuerung oder ein wichtiges Denken im Foucault'schen Machtdenken ist, was sicherlich auch wieder häufig diesem Alltagsdenken entgegenspricht, ist, dass Foucault Macht nicht als repressives Element denkt, sondern gerade, dass die Macht produktiv ist, etwas hervorbringt. Die Macht als Repression, beziehungsweise die negative, diese negative Macht, die nennt er auch juridische Macht. Die Konzeption der juridischen Macht beinhaltet das Thema der Repression wie auch der Theorie von der Begründung des Begehrens durch das Gesetz. Die Macht wird innerhalb dieser Auffassung in der Regel in Rechtsbegriffen interpretiert, als Gesetz, Verbot, Zensur, Zwang etc. Der juridisch diskursiven Konzeption von Macht liegt eine Vorstellung zugrunde, in der die Macht allein als repressive Macht gedacht wird. Zitat Foucault: Es ist ein Verständnis der Macht, das davon ausgeht, dass mit der Macht etwas unterdrückt wird, das befreit werden könnte. Macht wird hier als etwas verstanden, das dem Befreienden äußerlich ist, als eine Gewalt, die von außen auf den Sex beispielsweise unterdrückend wird. Also auch dies hat natürlich sicherlich wieder Konsequenzen fürs anarchistische Denken, wenn man bedenkt, dass zumindest der klassische Anarchismus des 19. Jahrhunderts davon ausgeht, dass dass Befreiung etwas Natürliches, Gutes zutage bringt, was dann eigentlich die Gesellschaft ist. Und Foucault gesagt, nein, Befreiung bringt eben genau nicht etwas Natürliches hervor, sondern dass dann die Freiheit auch erst geschaffen werden muss oder das Befreiende, das Gute in Anführungsstrichen. Also einige Hauptmerkmale dieser negativen Beziehung formuliert Foucault so: Instanz der Regel, der Zyklus der Untersagung, die Logik der Zensur. So, die juridische Macht hat stets nur ein negatives Verhältnis, Verwerfung, Ausschließung, Verweigerung, Versperrung, Vorstellung oder Maskierung. In seinem Buch über Gefängnisse, Überwachen und Strafen, was den Untertitel trägt Geburt des Gefängnisses, was ich mir dann als Architekturstudent ja damals gekauft habe, als ich Gefängnisarchitektur gearbeitet habe und es auch erst wie ein Architekturstudent gelesen habe und festgestellt habe, da geht es gar nicht um Gefängnisarchitektur und Gefängnisse, so etwas anderes habe ich auch lange für gebraucht. Ich habe es auch erstmal weggelegt, um es dann irgendwann mal nicht mehr als Architekturstudent zu lesen. Wo mir zum ersten Mal klar war, dass in Büchern auch immer das steckt, mit welcher Perspektive man es liest, dass es auch immer wichtig ist, mit welcher Einstellung man ein Buch liest. In Überwachen und Strafen will Foucault zeigen, dass die Strafmaßnahmen nicht einfach negative Mechanismen sind, die einschränken, verhindern, ausschließen, unterdrücken, sondern dass sie an eine Reihe von positiver und nutzbringender Effekte geknüpft sind, welche sie befördern. In diesem Sinne kann man sagen, dass die gesetzlichen Strafen zwar zur Sanktionierung der Vergehen bestimmt sind, die Definition der Vergehen und deren Verfolgung aber wiederum dazu dienen, die Strafmechanismen in Gang zu halten. Die nutzbringenden positive Effekte sind natürlich die Disziplinierung der Körper, also dass durch die Unterbringung in Gefängnissen, die Einführung von Gefängnisarbeit, geregelte Tagesabläufe, Abläufe und viele andere Dinge natürlich es nicht nur darum geht, den Menschen zu bestrafen, sondern auf ihn bestimmt einzuwirken und dass er gleichzeitig als die Gefängnisse entstanden, als sich auch andere, die Schulen mit geordneten Stundenplänen entstanden sind, in den Krankenhäusern die Visite eingeführt worden ist, dass also eine bestimmte Form von Ordnung, Raum und Zeit etabliert wurde in verschiedenen, auf verschiedenen Ebenen, eben nicht nur in den Gefängnissen. Das ist nur ein Teil davon. Hier wird deutlich, was der zentrale Unterschied des neuen Typs der Macht gegenüber der souveränen Macht, wie er die Macht des Absolutismus noch bezeichnet, und der verworfenen juridischen Macht ist. Die neue Macht, die disziplinarische Macht, kann nicht ausschließlich als negative, repressive Macht gedacht werden. Wir müssen aufhören, sie nur in Begriffen von Gesetz, Verbot, Freiheit und Souveränität zu denken, denn in Wirklichkeit ist die Macht produktiv. Die Produktivität der Macht ist der Kern der Macht der Normen und Disziplinen. Wenn die Macht immer nur unterdrückend wäre, wenn sie niemals etwas anderes, also ein Zitat Foucault jetzt, also wenn die Macht immer nur unterdrückend wäre, wenn sie niemals etwas anderes tun würde als Nein sagen, glauben Sie wirklich, dass es dann dazu käme, dass ihr gehorcht wird, dass die Macht Bestand hätte, dass man sie annimmt, wird ganz einfach dadurch bewirkt, dass sie nicht bloß wie eine Macht lastet, die Nein sagt, sondern dass sie in Wirklichkeit die Dinge durchläuft und hervorbringt, Lust verursacht, Wissen formt und einen Diskurs produziert. Man muss sie als ein produktives Netz ansehen, das weit stärker durch den ganzen Gesellschaftskörper hindurchgeht, als eine negative Instanz, die die Funktion hat, zu unterdrücken. Die disziplinarische Macht ist nicht mehr als Herrschaft eines Individuums, souverän über andere, untertan zu denken, aber auch nicht als Herrschaft einer Klasse oder einer Gruppe. Die Macht zirkuliert sozusagen individualisiert im gesamten sozialen Körper und konstituiert den Körper erst als Subjekt. Während die souveräne Macht nicht individualisierend ist, ist die disziplinarische Macht eine individualisierende Macht, also weit verstärkt das Individuum im Vordergrund steckt, also erst zunehmend seit dem 16. Jahrhundert, also durch die protestantistischen Entwicklung, gerade zum Subjektivierungsschub, dass das Individuum der Einzelnen überhaupt vermehrt im Vordergrund stand. Im Mittelalter war auch im Römischen Reich wurden keine Menschen regiert, also es wurde ein Territorium regiert. Also dass Menschen regiert werden, ist ja auch eher ein Element moderner Staaten, da kommen wir auch noch drauf zurück. Die Macht wird nicht auf ein Individuum angewandt und es wird auch nicht durch die Macht unterworfen. Das Individuum ist Effekt und Objekt der Macht zugleich. Also Zitat Foucault, in Wirklichkeit ist das, was bewirkt, dass Körper, Gesten, Diskurse, Wünsche als Individuum identifiziert und konstituiert werden, eine der ersten Wirkungen der Macht. Das Individuum ist also nicht das Gegenüber der Macht, es ist eine ihrer ersten Wirkungen. Das Individuum ist ein Machteffekt und gleichzeitig in genau dem Maße, wie es eine ihrer Wirkungen ist, verbindendes Element. Die Macht geht dank des Individuums, welches von ihr konstituiert wurde, durch. Was heißt, dass genau wir, auch diejenigen, die hier sitzen und gleich in Opposition zu diesem System stehen, aber genau durch dieses System auch konstituiert worden sind. Was natürlich die Schwierigkeit, also ich denke, dadurch nochmal deinseitige Schwierigkeiten wird, wie Befreiung zu denken ist, aber andererseits macht es auch erklärlich, warum bestimmte Systeme so gut funktionieren und warum bestimmte Systeme, die mehr über Repression gearbeitet haben und weniger versucht haben, eine Hegemonie zu erreichen und die Leute auf eine andere Art zu manipulieren, effektiver sind als die, die versucht haben, auch ökonomischer ist, mit Freiheit Menschen zu regieren, als Menschen ohne Freiheit zu reagieren. Also was man ja auch an bestimmten ökonomischen Ergebnissen bestimmter Systeme ja auch sieht. Also wie schon gesagt, also Macht ist im Sinne bei Foucault nicht im Besitz einer Person, einer Gruppe oder Klasse. Sie ist nicht eine Institution oder eine Struktur. Machtverhältnisse sind soziale Beziehungen und Praktiken, die sich nicht als etwas Äußere auf diese einwirken. Damit schon mal klar, dass also wenn Machtverhältnisse soziale Praktiken sind, dann sind überall da, wenn mindestens zwei Menschen im Raum sind, ist auch gleich ein Machtverhältnis vorhanden, weil dieses Machtverhältnis schon immer zwischen diesen beiden Menschen ist. Und laut Foucault sind Machtverhältnisse immer asymmetrisch. Also es gibt nicht dieses, dass dann, also Fast immer asymmetrisch. Und genau, ich meine, diese, was man jetzt auch hier sehen kann, im Prinzip an der Anordnung, ich sitze hier, ihr seid da, ich bin der Redner, ihr seid die Zuhörende, das ist ein asymmetrisches Machtverhältnis. Aber es ist gar kein Problem, weil wenn die Veranstaltung zu Ende ist und wir dann zusammen irgendwo vielleicht ein Bier trinken gehen, dann ist es wieder anders, weil dann seid ihr Ortskundige und ich bin Fremder. Also ist es wieder asymmetrisch, aber auf einer anderen Ebene. Und somit heißt es bei Foucault, Macht als asymmetrisches Verhältnis zu verstehen, nicht gleich automatisch eine Hierarchie, die, und da kommen wir dann zum Thema, wenn ich dann nachher zur Herrschaft komme, wo dann nämlich genau da, oder genau der Unterschied ist. Also in dem Interview Die Ethik der Sorge um sich selbst als Praxis der Freiheit macht Foucault einige Aussagen über den Zusammenhang von Freiheitspraktiken, Machtverhältnissen und Herrschaftszuständen. Auf die Frage, ob die Ausübung von Freiheitspraktiken einen gewissen Grad an Befreiung voraussetzen würden, antwortet er, Zitat, an dieser Stelle muss man den Begriff der Herrschaft einführen. Die Analyse, die ich durchzuführen versuche, gelten im Wesentlichen den Machtbeziehungen. Darunter verstehe ich etwas anderes als Herrschaftsbeziehungen. Machtbeziehungen besitzen in den menschlichen Beziehungen eine außerordentlich große Ausdehnung. Diese soll nicht besagen, dass die politische Macht überall ist, sondern dass in den menschlichen Beziehungen ein ganzes Bündel von Machtbeziehungen existiert, die zwischen den Individuen innerhalb einer Familie, in einer pädagogischen Beziehung oder im politischen Körper wirksam werden. Diese Analyse der Machtbeziehungen bildet ein überaus komplexes Feld. Sie stößt manchmal auf etwas, das man als Herrschaftstatsache oder als Herrschaftszustände bezeichnen kann. Herrschaftszustände treten für Foucault dann ein, wenn es einem Individuum oder einer gesellschaftlichen Gruppe gelingt, ein Feld von Machtbeziehungen zu blockieren, sie unbeweglich und starr zu machen. Das heißt, dass sich die asymmetrischen Machtverhältnisse nicht mehr umkehren, sondern dass sie starr bleiben, dass eine Gruppe oder eine Person oder immer sozusagen in der höheren Ebene ist und es nicht umkehrbar ist. Dies kann mit ökonomischen, politischen und militärischen Mitteln geschehen. Ein Herrschaftszustand ist demnach die Verhinderung der Umkehrung der Bewegung. In dieser Situation gibt es entweder keine Freiheitspraktiken oder diese sind extrem eingeschränkt und begrenzt und nur einseitig. Im Zusammenhang mit dem Vorhandensein von Herrschaftszuständen hält Foucault die Befreiung für die politische und historische Bedingung der Freiheit und macht dies am Beispiel der Sexualität deutlich. Wieder ein Zitat Foucault. Wenn man das Beispiel der Sexualität nimmt, so ist es klar, dass die Beziehungen auf die Macht des Mannes eine ganze Reihe von Befreiungen erforderlich waren. Warum er hier in der Vergangenheit vor mir redet, weiß ich nicht, weil eigentlich müsste man das noch eigentlich in der Zukunftsform, dass sie noch erforderlich sind. Also gut. Dass es erforderlich war, sich von der Zwangsmoral zu befreien, die sowohl Heterosexualität wie auch Homosexualität betrifft. Aber diese Befreiung lässt das erfüllte und glückliche Sein der Sexualität nicht zutage treten, in der das Subjekt eine vollständige und befriedigende Beziehung erreichte. Die Befreiung eröffnet ein Feld für neue Machtbeziehungen, die es durch die Praktiken der Freiheit zu kontrollieren gilt. Was schade ist an dem Werk von Foucault ist, dass er das, was die Praktiken der Freiheiten sind, zwar häufig erwähnt, aber nie genau erklärt. Für Foucault kann es aber keine Befreiung der Sexualität geben, da dies voraussetzen würde, dass es eine natürliche Sexualität gäbe, die unterdrückt wird und nur auf die Befreiung wartet. Doch für Foucault gibt es keine Sexualität vor und nach dem Gesetz. Die Sexualität ist eine gesellschaftliche Konstruktion, die diskursiv produziert wird. Nach der Befreiung von Zwangsmoral und Zwangsheterosexualität gilt es durch eine reflektierte Praxis der Freiheit, eine Ethik der Freiheit über den Gebrauch der Lüste und eine Selbstsorge als Kultur seiner selbst zu entwickeln. Also das heißt, genau dann müssen erst die Formen, das, wie wir uns eine, in Anführungsstrichen, freie Sexualität vorstellen, müssen erst entwickelt werden. Und wie gesagt, die treten nicht dadurch zutage, indem man halt bestimmte Sachen einfach nur über Bord wirft und dann glaubt. Und ich glaube, das ist auch das große Scheitern der 68er mit ihrer sexuellen Revolution, dass sie nämlich genau glaubt, nur die bestimmte Sachen zu überwinden und dann ohne sich selbst zu...
Eine Frage, weil Sie gemeint hatten, dass Foucault das in der Vergangenheitsform gemacht hat. Ich weiß nicht, wann da gesetzliche Veränderungen stattgefunden haben. Vielleicht war das auch zu der Zeit gewesen. Ich weiß nicht, ob Foucault
ist 84 gestorben.
Da gab es schon gesetzliche Veränderungen. Zumindest kam es nicht mehr in den Knast.
Ja, stimmt.
Also ob der das vielleicht damit gemeint hat und habe ich das auch nicht verstanden, dass Foucault sozusagen Gesetze schon als Herrschaft dann bezeichnen würde. Also erst mal kurz jetzt darüber gehen.
Ja klar, weil sie natürlich Sachen blockieren, ne? Die du Sachen dann nicht tun kannst oder dann übertreten, was ja dann dazu wieder, Foucault sagt ja auch, das habe ich jetzt gar nicht, dass wo Macht ist, ist auch Widerstand. Also es gehört für ihn dazu oder die Übertretung gehört für ihn immer auch dazu, weil es gibt ja keine Grenze ohne Übertretung. Was aber ich auch nochmal wichtig finde, ist gerade für antiautoritäre Bewegungen auch an diesem Machtbegriff, man kann das auch mit anderen Machtbegriffen machen. Ich weiß, dass Uri Gordon in seinem Buch Hier und Jetzt ein ähnliches Thema angegriffen hat und das mit, ich jetzt den Namen vergessen, mit der Machttheorie einer Amerikanerin gemacht hat, dass man die informellen Hierarchien innerhalb der eigenen Zusammenhänge auch thematisiert. Also das ist, weil tatsächlich die Machtbeziehungen zwischen Menschen und die Asymmetrien, die natürlich etwas zu tun haben mit bestimmten Ressourcen in Gruppen, also Zeitressourcen, finanzielle Ressourcen, Fähigkeiten, Kommunikationsfähigkeiten. Es gibt immer etwas, was Menschen etwas besser können als andere oder wovon sie mehr haben als andere, was auch immer wieder zu bestimmten Hierarchien führt, die, also dass man sich mit diesem Machtbegriff auch ein bisschen diesen informellen Hierarchien in den eigenen Zusammenhängen aneignen kann. Uri Gordon hat das in seinem Buch auch klar gemacht mit diesen ganzen internationalen Treffen und Konferenzen. Wer fährt da denn da eigentlich hin? Wer verfügt über die Ressourcen, an solchen Treffen teilzunehmen? Also was ja auch so eine Hierarchie bedeutet innerhalb von bestimmten Strukturen. Also zum Beispiel ich mit meinem schlecht bezahlten 40-Stunden-Job kann mir bestimmte Sachen ja gar nicht leisten, irgendwo hinzufahren. Zu irgendeinem Treffen mal eben kurz nach London zu fliegen, weil dort gerade ein internationales Treffen ist oder nicht oder so ähnlich. Also, dass das solche Sachen, dass es da sehr viele Hierarchien gibt, informelle, die normal sind, die auch gar nicht problematisch sind, wenn sie auch thematisiert und immer reflektiert werden, anstatt, wenn man so tut, es gibt in unseren Kreisen keine Hierarchie, die also leugnet, gerade dann sie sich manifestieren können.
Benennt er auch schon, wenn Machtverhältnisse existieren, ohne dass sie Herrschaft
haben. Ja, sie asymmetrisch sind, gibt es ja eine Hierarchie immer.
Die Begrifflichkeit von Macht erstmal ziemlich neutral.
Obwohl Hierarchie vielleicht nicht immer das richtige Wort ist, wo manchmal es einfach umgeht, um dass man einen Vorteil hat oder in einer besseren Position ist oder so, ja, so man, wie man das so definiert. Also ich finde diesen Machtbegriff deshalb vom Interesse, weil er halt so viel ermöglicht, auch in den eigenen Reihen unter uns und was in menschlichen Beziehungen läuft. Und vor allen Dingen diese Frage, die ich mir immer gestellt habe, also es gibt ja dieses bei Deleuze und Guattari in Anti-Ödipus, so im Vorwort, so in Anlehnung an Wilhelm Reich, es ist nicht verwunderlich, dass Leute stehlen und dass Leute streiken, es ist eher verwunderlich, dass die Leute nicht immer stehlen und die Ausgebeuteten nicht immer streiken. So als, warum wollen Leute, also warum halten Leute ihre eigene Ausbeutung für ein Glück? Also das ist ja schon die Frage, die sich, jetzt habe ich wieder ein Problem mit dem Namen, Etienne de La Boissière, Anfang des 16. Jahrhunderts in seinem Text von der freiwilligen Knechtschaft gestellt hat, ne, wo er dann schon sagt, damals natürlich war es ja ein König, der Tyrann, woher hat er so viele Augen, euch zu beobachten, wenn ihr sie nicht gibt? Woher hat er die Füße, eure Häuser zu zertrampeln, wenn ihr sie ihm nicht gebt? Also das ist immer völlig klar, dass Unterdrückung nur deshalb immer funktioniert, weil sich die Unterdrückten freiwillig daran beteiligen und darin auch noch ihr Glück sehen. Also dieses Spinoza, als sehen sie in ihrer Knechtschaft ihr Heil, wo bei Spinoza dann die Religion das Verantwortliche ist, warum die Menschen, bei La Boissière ist es die Gewohnheit und bei Spinoza die Religion, die die Menschen verblendet, dass sie halt ihre eigene Knechtschaft für ihr Glück sehen. Aber das ist ja, und ich glaube, dass darüber nachzudenken und an diesen Punkten aufzubrechen, weil ich glaube, das ist die Notwendigkeit, wenn man überhaupt irgendwo hin will, dass man warum die Leute, die ihre eigene Knechtschaft wollen, da muss man ja den Hebel oder den Schlüssel finden. Und dabei kann die Art und Weise, wie Foucault Macht denkt und wie er auch später, wie er Staat denkt, sicherlich helfen. Wenn es um Staat geht, werde ich auch nochmal auf den Anarchisten eingehen, nämlich auf Landauer. Das ist einer der wenigen Anarchisten, wo man sogar einen Bezug setzen könnte, dass deren Denken man weiterschreiben kann mit Foucault. Es gibt noch einen anderen, den ich auch jetzt heute rauslassen werde, Stirner, der sich ja mit den gleichen Themen eigentlich beschäftigt hat wie Foucault. Kritik der Aufklärungsvernunft, Kritik des Humanismus, Kritik des bürgerlichen Subjekts und viele, viele andere Themen, die haben sich ja mit sehr vielen ähnlichen Themen beschäftigt. Aber das wäre nochmal so ein ganz eigener Bereich. Wenn Foucault sich mit Macht beschäftigt, hat man ja gemerkt, dass er sich ja nicht mit dem ganz Großen beschäftigt, sondern eher mit dem Kleinen, mit dem, was zwischen den Menschen stattfindet, also nicht mit der Makrophysik der Macht, sondern mit der Mikrophysik der Macht. Eher dann. Also die Mikrophysik der Macht zeichnet sich durch die Abwesenheit der Problematik des Staates aus. Foucault will damit nicht die Wichtigkeit des Staates negieren. Er will deutlich machen, dass die Machtverhältnisse und folglich auch Analysen, die man von ihnen machen muss, über den Rahmen des Staates hinausgehen müssen. Die Macht, so Foucault, die keine Institution und keine Struktur ist, sondern wie eben schon gesagt, der Name einer strategischen Situation in der Gesellschaft. So ist die Macht kann nicht als ein massives und homogenes Herrschaftsphänomen begriffen werden. Die Machtverhältnisse sind weder an einem zentralen Punkt und einer Person, einer Gruppe von Personen zu lokalisieren. Diese Mikrophysik der Macht macht deutlich, dass die Macht an vielen Orten zu lokalisieren ist. Die Macht ist etwas, was sich an unzähligen Punkten aus und im Spiel ungleicher und beweglicher Beziehungen vollzieht. Dabei verhalten sich Machtbeziehungen zu ökonomischen Prozessen, Erkenntnisrelationen, sexuellen Beziehungen und anderen Formen von Verhältnissen nicht als etwas Äußerliches, sondern sind ihnen immanent. Ebenso wie die mikrophysikalische Analyse der Macht, die nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben durchgeführt werden muss, da die Macht von unten kommt. Zitat Foucault. Zwischen jedem Punkt eines Gesellschaftskörpers, zwischen einem Mann und einer Frau in einer Familie, zwischen einem Lehrer, seinem Schüler, zwischen demjenigen, der weiß und demjenigen, der nicht weiß, verlaufen Machtbeziehungen, die nicht schlichte und einfache Projektionen der großen souveränen Macht auf die Individuen sind. Sie sind vielmehr der mobile und konkrete Boden, auf dem sie sich verankern kann. Die Bedingung der Möglichkeit, dass sie funktionieren kann. Die Familie ist selbst noch bis in unsere Tage nicht die einfache Widerspiegelung, Verlängerung der Staatsmacht. Sie ist der Repräsentant des Staates gegenüber den Kindern, genauso wenig wie der Mann der Repräsentant des Staates gegenüber der Frau ist. Damit der Staat so funktioniert, wie er funktioniert, muss es von Mann zu Frau oder vom Erwachsenen zum Kind ganz spezifische Herrschaftsverhältnisse geben, die ihre eigene Konfiguration und ihre relative Autonomie haben. Der Staat, so Foucault, deckt weder das gesamte Spektrum gesellschaftlicher Machtbeziehungen ab, noch bilden sie seine Grundlagen. Der Staat ist vielmehr eine Kodifizierung vielfältiger Machtbeziehungen, die es ihm gestatten, zu funktionieren. Die Analyse der Machtverhältnisse muss daher über den Staat hinausgehen. Die Macht kann nicht ausschließlich im Staat lokalisiert werden. Der Staatsapparat ist tief eingemauert in das Innere eines Machtsystems. Der Staat funktioniert nur auf der Basis von schon zuvor existierenden Machtbeziehungen. Zitat Foucault. Der Staat ist ein Überbauphänomen hinsichtlich einer ganzen Reihe Machtnetzen, die durch den Körper, die Sexualität, die Familie, die Haltung, die Wissensarten und die Techniken hindurchgeht. Und diese Verhältnisse unterhalten gegenüber einer Art Metamacht, die im Wesentlichen um eine bestimmte Anzahl großer Verbotsfunktionen herum strukturiert ist. Eine Beziehung von Bedingungen zu Bedingtem. Die Metamacht jedoch, die über die Verbotsverfügung verfügt, kann nicht wirklich über Zugriffe verfügen und sich nur in dem Maße erhalten, wie sie in einer ganzen Reihe vielfältiger, nicht definierter Machtverhältnisse verwurzelt ist. Das ist wieder, diese Ansicht bedeutet ja eben auch für den Anarchismus, dass der Kampf gegen den Staat schon was, die Frage ist, ob das überhaupt der richtige Kampf ist, wenn der Staat sowieso nur auf irgendwelche Machtbeziehungen zu Herrschaftszuständen basiert, die sowieso vor ihm auch schon da waren, also worum geht es dabei eigentlich? Deswegen erstmal ein Rückgriff auf einen Anarchisten, nämlich auf Gustav Landauer, der nämlich schon ein sehr für seine Zeit postmodernes Verständnis von Staat hatte. Für die meisten klassischen Anarchisten ist der Staat eine soziale Institution, die abgeschafft bzw. zerschlagen werden kann und muss. Der Staat ist innerhalb dieses Denkens der Gesellschaft äußerlich. Dieses Ziel dieser Zerschlagung bzw. Abschaffung ist die Befreiung der Gesellschaft vom Staat. Während der Anarchosozialist Gustav Landauer ebenso wie seine Vorgängerin eine staatenlose Gesellschaft anstrebt, unterscheidet er sich doch mit seinen Auffassungen vom Staat vom klassischen Anarchismus des 19. Jahrhunderts. Für Landauer war der Staat nicht etwas, das durch einen einmaligen revolutionären Akt zerstört werden kann. Zitat Landauer: Einen Tisch kann man umwerfen und eine Fensterscheibe zertrümmern. Aber die sind eitle Wortemacher und gläubige Wortanbeter, die den Staat für so ein Ding oder einen Fetisch halten, den man zertrümmern kann, um ihn zu zerstören. Staat ist ein Verhältnis, ist eine Beziehung zwischen den Menschen, ist eine Art, wie die Menschen sich zueinander verhalten, und man zerstört ihn, indem man andere Beziehungen eingeht, indem man sich anders zueinander verhält. Der absolute Monarch konnte sagen, ich bin der Staat. Wir, die wir im absoluten Staat uns selbst gefangen gesetzt haben, wir müssen die Wahrheit erkennen, wir sind der Staat. Und sind es so lange, als wir nichts anderes sind, als wir die Institutionen nicht geschaffen haben, die eine wirkliche Gemeinschaft und Gesellschaft der Menschen sind. Also Staat ist ebenso wie Sozialismus für Landauer eine Art und Weise, wie sich Menschen zueinander verhalten. Dabei ist der Staat nicht einfach entstanden, sondern er steht in jedem Augenblick durch Dulden und Handeln. Für Landauer ist in diesem Zusammenhang auch das Erbe der Vergangenheit, die lebendig wirkende Vergangenheit, von gewaltiger Bedeutung. Auf das staatliche Verhältnis der Menschen untereinander gründet der Staat sich als Herrschafts- und Repressionsinstrument. Der Staat bzw. die Staatlichkeit der Gesellschaft kann in diesem Sinne nur in dem Maße überwunden werden, wie sich tatsächlich andere Beziehungen zwischen den Menschen entfalten. Für Landauer stand somit nicht die Frage nach Staat oder kein Staat im Vordergrund, sondern es ging ihm darum, dass sich die Menschen nicht mehr allein vermittels staatlicher Strukturen, Institutionen, zum Beispiel, auch er bleibt bei diesem Thema, Zwangsinstitutionen, Ehe, begegnen, sondern andere Beziehungen zueinander eingehen, die auf Freiwilligkeit und Gleichberechtigung beruhen. Erst wenn diese Art menschlicher Beziehungen breiten Raum eingenommen haben, kann der Staat zurückgedrängt und letztendlich überflüssig werden und durch eine sozialistische Wirklichkeit ersetzt werden. Aber er beobachte auch, dass der Staat immer breiteren Raum einnehmen und immer mehr Einfluss auf das Leben der Menschen, insbesondere der Proletarier, bekam. In seinem Aufruf zum Sozialismus von 1911 kritisiert er die staatliche Sozialpolitik. Durch diese wurden zwar die schlimmsten Schärfen des Kapitalismus geschliffen und durch das staatliche Eingreifen, Reglementieren und Vorsorgen hatte sich die Lage der Proletarier im Kapitalismus verbessert, aber auch die Lage des Kapitalismus hatte sich gebessert. Durch die Sozialpolitik würde sich, so Landauer, sowohl für die Proletarierinnen als auch für die Politikerinnen die Unterschiede zwischen ihrem Zukunftsstaat und dem Gegenwartsstaat verwischt. Die Sozialpolitik schwäche somit die revolutionäre Stimmung im Proletariat und in der Sozialdemokratischen Partei. Es war zu dem Zeitpunkt ja noch die einzige Arbeiterpartei. Dies war und ist auch die Intention staatlicher Sozialpolitik seit Bismarck. Die Sozialpolitik, vor allem in der Form der Sozialversicherung, ist eben nicht ein erster Schritt zum Sozialismus gewesen, sondern die beste Absicherung gegen die Herausforderungen seiner Zeit und diente der Einbindung der Arbeiterinnenbewegung und Organisationen in den Staat. Die Sozialversicherungen sind eben auch eine Versicherung gegen die soziale Revolution. Durch diese paternalistische Politik wurde die landesväterliche Haltung des Staates, das kindliche Vertrauen zum Staat und seiner Gesetzgebung gesteigert und gestärkt. Noch heute rufen Arbeiterinnen und die Gewerkschaften, wenn der Verlust von Arbeitsplätzen droht, nach dem Staat. Landauer dagegen glaubte nicht an das Gute im Staate und sah darin in erster Linie eine Ausweitung des Staates. Der Staat eroberte sich und seine Polizei eine neue Machtsphäre. Die Inspektion über die Fabrik, die Vermittlung zwischen Arbeitern und Unternehmern, die Sorge für kranke, alte, invalide Proletarierinnen, den Schutz gegen Gefahren des Betriebes nicht nur, sondern der abhängigen und sicheren Lage. Also das ist eine Kritik von 1911, wo er kritisiert teilweise auch Arbeitskämpfe, weil er darin eigentlich immer häufig sieht, wenn ich einen höheren Lohn vorne, wären die Produkte auch teurer, ist es am Ende eine Nullrechnung. Hat er eigentlich auch recht, das ist ja heute nur keine Nullrechnung, weil wir ja auf Kosten der dritten Welt leben, können Lohnerhöhungen tatsächlich zu mehr Wohlstand führen, aber damals hat häufig, wo mussten sie ja, also dann wären ja die Produkte teurer. Das ist natürlich eine wenn man heute unter den Bedingungen des Neoliberalismus, da muss man gucken, heißt ja nicht, dass eine Aufgabe von Sozialpolitik gleich etwas Besseres bedeutet, aber es ist klar, dass es natürlich darum ging, zu gucken, was sich dadurch verändert und dass natürlich die Akzeptanz des Kapitalismus größer wurde, auch unter den Arbeitern. So, wie Sie...
Ja? Eine Frage zum Verständnis, oder sozusagen sieht das den Staat so als, ich nenne es mal in meinen Worten, vielleicht Herrschaftsinstrument, dadurch die Gesetze, wie zum Beispiel Sozialversicherungsgesetze, die asymmetrischen Machtverhältnisse stärker machen?
Ja, jetzt bei Landauer ist es ja so, dass eigentlich ja der Staat nichts anderes ist als die Art und Weise, wie Menschen sich zueinander verhalten. Und dann, dazu gehören natürlich auch bestimmte Sachen. Und er beobachtet, also wie gesagt, das muss man aus der Perspektive von 1911 betrachten. Seine Beobachtung ist, dass die staatliche Sozialpolitik dazu führt, die revolutionäre Stimmung im Proletariat zu senken. Das ist so eher seine Kritik. Und dass sich auf der anderen Seite der Staat natürlich mehr Einfluss nimmt. Und das ist natürlich auch, das hatte auch schon Foucault in seinen, kann man auch nachlesen, Verteidigung der Gesellschaft. Und es gibt dann von der Vorsorgestaat von François Ewald, der im Anschluss daran eine Untersuchung der Entwicklung der Unfallversicherung in Frankreich gemacht hat, natürlich, dass man sieht, dass das durch ein zweischneidiges Schwert ist, dass der Sozialstaat im Prinzip zwangsweise zu einem rassistischen Staat wird. Und zwar zu einem nicht rassistisch im Sinne vom völkischen Rassismus, sondern zu einem sozialrassistischen Staat, der nämlich das ausgrenzen und pathologisieren muss, was er selbst produziert. Also Obdachlosigkeit, Kriminelle, Prostituierte oder was er auch immer an den Rand drängt, was er selber aufgrund der Art und Weise produziert. Das heißt, der Sozialstaat nimmt sich das Recht heraus, auch zu bestimmen, was eine Norm ist, wie Leute zu leben haben und Einfluss auf das Leben zu nehmen und tut bestimmte Sachen pathologisieren. Also das heißt, diese Ausgrenzung von bestimmten Leuten ist die Kehrseite Sozialstaates. Also nicht, wie manchmal so ein Linker, oder wie man manchmal denkt, die Schwäche des Sozialstaates, dass er sich nicht um alle kümmert. Nein, das ist genau die Konsequenz. Dieser Sozialrassismus ist die Logik des Sozialstaates. Also der Staat wird genau in dem Moment im Prinzip, wo er zum Sozialstaat wird, zu einem rassistischen Staat.
Weil er eine Norm setzen muss, dabei zu sein in der Versicherung.
Ja, genau. Ja, es geht ja nicht nur, es geht darum, nach dem Motto, wenn ich mich um der Sozialstaat ist ja ein Bruch mit dem klassischen liberalen Denken. Im klassischen liberalen Denken gibt es immer bei alles, was passiert, einen Täter und Opfer. Also im Arbeitsunfall gibt es irgendwie, man muss so. Jetzt hat die Industrialisierung zu massenhaft Arbeitsunfällen geführt und zu großen Problemen, wo der Unternehmer individuell gar nicht mehr, also das wäre eine Katastrophe gewesen für die kapitalistische Entwicklung, wenn Unternehmer im Moment dann individuell haftbar für alles wären. Also waren Arbeitsunfälle zum Beispiel ein erster klassischer Fall für Versicherungen zum Beispiel halt. Und dann ermittelst du Durchschnitte, weil du musst ja Prämien errechnen. Also das Aufkommen der Statistik, also die Statistik, der die Statistik entwickelt hat, der hat das Buch über die Statistik soziale Physik genannt. Also das nochmal, also dieses Verständnis, so, du brauchst ja so eine Vorstellung von Norm, von Durchschnitt, von Abweichung, das taucht alles ja in diesem Moment auch auf. Und die Sozialversicherungen sind ja im Prinzip die Übernahme, also was jetzt genau die Umkehrung ist, die Sozialversicherungen haben das privatwirtschaftliche System der Versicherung auf das staatliche übernommen. Also die private Versicherungsidee ist ja die ältere als gegenüber der staatlichen Versicherungsidee. Aber dazu braucht man natürlich, muss man sich ja an bestimmte Kriterien halten. Also das heißt, wenn der Staat sagt, wenn ich euch vor den Gefahren der Gesellschaft schütze, muss ich mich aber um wieder auch von sogenannten gefährlichen Klassen schützen dürfen als Staat. Also das ist die Kehrseite. Ich schütze euch, aber ich muss mich auch schützen. Und aus diesem Gemengelage kommt diese Ausgrenzungspolitik oder kommt dieses Norm. Und dann gibt es natürlich, wenn wir um Normen reden, das nennt sich Protonormalismus, das sagt, es gibt eine klare Norm, es gibt kaum Abweichung, wird toleriert. Heute leben wir mal in so einer Art flexiblen Normalismus, würde ich sagen. Bestimmte Abweichungen werden toleriert, solange die Norm nicht in Frage gestellt ist. Ich finde, das merkt man gerade um die ganze Auseinandersetzung um geschlechtliche Beziehungen. Also da gibt es eine große Toleranz darüber und bla, solange man aber die Norm nicht in Frage stellt. Also wenn du die Norm in Frage stellst, an dem Punkt, wo du sagst, ach, was soll das Ganze, dieses heterosexuelle Beziehung als Norm in Frage stellst, dann hört aber die Toleranz auch auf. Also die Toleranzgrenzen sind halt teilweise größer, weil nicht mehr kriminalisiert wird, nicht mehr pathologisiert wird, aber nur solange der Kern nicht in Frage gestellt wird. Jetzt von Landauer zu Foucault. Landauer sah nicht nur den Staat, sondern auch die Nation als ein Verhältnis, eine Beziehung. Nation ist nichts Absolutes, sondern eine vielfältige Relation. Mit diesem relationistischen Verständnis von Nation und Staat kommt er dem Denken des französischen Philosophen Foucault schon sehr nahe. An dieser Stelle soll nicht auf das Staatsverständnis von Foucault in Gänze eingegangen werden, nur so weit, wie es relevant ist für eine Auseinandersetzung mit dem Anti-Staatsverständnis von Landauer. Foucaults Auseinandersetzung mit dem Staat unterscheidet sich sowohl vom Anarchismus als auch vom Marxismus. Er versucht, den modernen Staat über seine Praktiken, Handlungen und Denkformen zu rekonstruieren. Der Staat fixiert für Foucault die vorhandenen Techniken als politisches Wissen, das sich in seiner situativen Anwendung reproduziert. Der Staat funktioniert nur auf der Basis von schon innerhalb der Gesellschaft existierenden Machtbeziehungen. Der Staat, so Foucault, deckt weder Der Staat ist vielmehr eine Kodifizierung dieser vielfältigen Machtbeziehungen, die es ihm gestatten, zu funktionieren. Jetzt zwei Zitate von Foucault. Einmal nochmal zum Thema Staat und einmal dann zu diesem Begriff, was er unter Gouvernementalität versteht. Der Staat ist keine Universale. Der Staat ist an sich keine autonome Machtquelle. Der Staat ist nichts anderes als die Wirkung, das Profil, der bewegliche Ausschnitt einer ständigen Staatenbildung oder ständigen Staatsbildung von endlosen Transaktionen, die die Finanzierungsquellen, die Investitionsmodalitäten, die Entscheidungszentren, die Formen und Arten von Kontrolle, die Beziehungen zwischen den lokalen Mächten und der Zentralautorität und so weiter verändern, verschieben, umstürzen oder sich heimtückisch einschleichen lassen. Kurz gesagt, der Staat hat keine Innereien. Das ist bekannt. Nicht nur in dem Sinne, dass er keine Gefühle hat, weder schlechte noch gute, sondern er hat keine Innereien in dem Sinne, dass er kein Inneres hat. Der Staat ist nichts anderes als der bewegliche Effekt eines Systems von mehreren Gouvernementalitäten. Foucault versteht unter Gouvernementalität die aus Institutionen, den Vorgängen, Analysen und Reflexionen, den Besprechungen und Taktiken gebildeten Gesamtheit, welches erlauben, die recht spezifische, wenn auch sehr komplexe Form der Macht auszuüben, die als Hauptzielscheibe die Bevölkerung, als wichtigste Wissensform die politische Ökonomie und als wesentliches technisches Instrument die Sicherheitsdispositive hat, was die Versicherungstechnologien wären unter anderem. Zweitens verstehe ich unter Gouvernementalität die Tendenz oder die Kraftlinie, die im ganzen Abendland unablässig seit seiner langen Zeit zur Voranstellung dieses Machttyps geführt hat, den man über alles andere hinaus die Regierung nennen kann. Souveränität, Disziplin und einerseits die Entwicklung einer ganzen Reihe spezifischer Regierungsapparate und andererseits die Entwicklung einer ganzen Serie von Wissensarten nach sich gezogen hat. Laut Foucault hat sich seit dem 16. Jahrhundert eine Gouvernementalisierung des Staates stattgefunden. Darunter versteht er den Vorgang und das Ergebnis, durch den der mittelalterliche Staat der Gerichtsbarkeit im 15. und 16. Jahrhundert zum Verwaltungsstaat wurde, der sich dann nach und nach gouvernementalisiert hat. Mit diesem hässlichen Wort, Gouvernementalität, so Foucault, will er den historischen Vorgang dokumentieren, dass die Regierung von Menschen in der abendländischen Geschichte als eine zentrale Aufgabe des Staates betrachtet wird. Dieser Prozess, so die These von Foucault, korreliert mit einem im Zeitalter der Reformation einsetzenden Subjektivierungsschub. Dadurch stellt sich das Problem der Seelen- und Verhaltensführung und der Regierung der Staaten neu. Wie sich regieren, wie regiert werden, wie die anderen regieren, durch wen regiert zu werden, muss man hinnehmen. Was muss man tun, um der bestmögliche Führer, also Gouverneur, zu sein? Die Genealogie des modernen Staates ist untrennbar verbunden mit der Genealogie der Menschenführung. Das heißt, der moderne Staat geht tatsächlich davon aus, dass es da um die Menschenführung geht. Darum geht es in der Familie, darum geht es überall. Also es geht immer an verschiedenen Stellen um die Menschenführung und nicht mehr um das Kontrollieren eines Territoriums, was sicherlich, dass diese Entwicklung auch letztendlich dann auch zur Entstehung des Kapitalismus geführt hat, weil vorher die Ökonomien ja reine Abschöpfungsökonomien waren. Darauf schon mal merkt, also da hat der Adlige seinen Zehnten oder die Kirche haben ihren Zehnten einkassiert, haben aber ja nichts unternommen, damit der Bauer mehr erntet, damit er auch selber als Adliger mehr bekommt. Das wäre dann schon wieder kapitalistisches Denken. Ich unterstütze den Bauer dabei, dass er mehr produzieren kann, dass so auch mein Zehnter höher ist. Aber dieses Denken war dem fremd, weil es ging einfach nur darum, und die eigene ein Territorium zu kontrollieren und die Menschen darin abzuschöpfen. Das war eigentlich so hat das Römische Reich funktioniert, so hat Griechenland funktioniert und so hat es auch bis zum Merkantilismus mehr oder weniger in Europa funktioniert. Das also reine Abschöpfungsökonomien und wo wir die Macht ist produktiv, aber genau der Kapitalismus ist auch eine produktive Ökonomie, weil sie einfach nicht nur abschöpft, sondern tatsächlich was schafft, um daraus natürlich mehr Werte zu erlangen. Innerhalb der Gouvernementalisierung des Staates spielen gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Bevölkerungsphänomene mitsamt der biologischen und biosoziologischen Prozesse von Menschenmassen eine zentrale Bedeutung. Zu diesem Zeitpunkt tritt die Bevölkerung in die Geschichte ein. Die Regierungen hatten entdeckt, dass sie es nicht nur mit Untertanen oder bloß mit einem Volk zu tun hatten. Es galt zu reagieren auf das Auftreten der Bevölkerung als ökonomisches und politisches Problem. Die Bevölkerung als Reichtum, die Bevölkerung als Arbeitskraft oder Arbeitsfähigkeit, die Bevölkerung im Gleichgewicht zwischen ihrem eigenen Wachstum und den ihrer Ressourcen. Von der Gesundheit seiner Bevölkerung hing nunmehr der Reichtum und die Stärke des Staates ab, nicht mehr von der Größe des Territoriums. Diese neue Aufmerksamkeit, die auf die Bevölkerung gerichtet ist, bildete neue regulierende Kontrolltechniken heraus, die die Fortpflanzung, die Geburten- und die Sterblichkeitsrate, das Gesundheitsniveau, die Lebensdauer, die Langlebigkeit mit all ihren Variationsbedingungen zum Gegenstand hat. Foucault analysiert jeden historischen Prozess, in dem das Leben als Einsatz politischer Strategien auftaucht und spricht deshalb von einer Biopolitik der Bevölkerung, also einer spezifisch modernen Form der Machtausübung, der Biomacht. Die Politik des Lebens bei Foucault ist explizit keine Politik der Anwendung oder Verwirklichung des biologischen und gentechnischen Wissens, sondern ist bewusst ein Bruch mit dem Versuch, politische Prozesse und Strukturen auf biologische Determinanten zurückzuführen. Bei der Biopolitik im Sinne von Foucault handelt es sich um die philosophisch-politische Frage nach der Möglichkeit und nach dem Modus einer Regierung des Lebens. Also er verwendet den Begriff häufig entgegengesetzt, wie er manchmal mittlerweile ein bisschen in ist, der Begriff Biopolitik oder so, aber dann geht es ja häufig nur um Gentechnik und so bestimmte wissenschaftliche, medizinische Fragen. Und da geht es hier schon um mehr. Also zum Beispiel in meinem Architekturstudium habe ich mich dann so mit der Hygienebewegung und was ist hier im Zusammenhang von Biomacht und Hygiene zum Beispiel, wie wird versucht, über die Hygienisierung der Stadt oder über die hygienische Wohnung Menschen zu normieren, zu kontrollieren und zu disziplinieren. Also weil es viel weiter greift, der Begriff der Biomacht, der leider auch von Negri und Hart, also von aktuelleren Vertretern oder Agamben sehr reduziert verwendet wird und leider nicht so weitgreifend wie bei Foucault. Mit dem Begriff der Gouvernementalität bezeichnet Foucault die strukturelle Verstrickung zwischen der Regierung eines Staates und den Techniken der Selbstregierung in den modernen okzidentalen Gesellschaften. Die Verstrickung zwischen Staat und Bevölkerungssubjekten kann als der politische wie auch ökonomische Paradigmenwechsel hin zur abendländischen Moderne verstanden werden. Der Liberalismus und Neoliberalismus können somit als eine biopolitische Gouvernementalität bezeichnet werden. So, jetzt versuchen wir mal, Landauer mit Foucault zusammenzukriegen. Also inwieweit korreliert das Denken des Staates bei Foucault mit dem Antistaatsverständnis bei Landauer? Für Landauer ist, wie schon gesagt, der Staat ein Verhältnis, das heißt, er ist eine Beziehung zwischen Menschen. Der Staat entsteht in jedem Augenblick neu und durch die Art und Weise, wie sich die Menschen zueinander verhalten. Zum anderen nimmt der Staat durch die Sozialpolitik immer breiteren Raum ein. Das Ziel einer anarchistisch-sozialistischen Gesellschaft erreicht man, indem die Menschen andere Beziehungen miteinander eingehen, indem sie sich anders zueinander verhalten. Bei Foucault funktioniert der Staat auf der Basis schon zuvor innerhalb der Gesellschaft existierender Machtbeziehungen. Die Auswirkungen der Sozialpolitik bei Landauer beobachtet sind Teil dessen, was Foucault unter Gouvernementalisierung des Staates versteht. Die Entstehung des Kapitalismus wäre ohne die kontrollierte Einschaltung der Körper in die Produktionsapparate und ohne die Anpassung der Bevölkerungsphänomene an die ökonomischen Prozesse nicht möglich gewesen. Die Bioregulierung durch den Staat und substaatliche Institutionen kommt eine zentrale Bedeutung für den kapitalistischen Entwicklungsprozess zu. So ist es auch richtig, wenn Landauer die staatliche Sozialpolitik als eine Stärkung des Kapitalismus auffasst. Foucault anarchistisch gelesen heißt, Durch eine Veränderung der in der Gesellschaft existierenden Machtbeziehungen kann der Staat zurückgedrängt werden und schließlich überwunden werden. Die Art und Weise, wie sich Menschen zueinander verhalten, Landauer, sind die in der Gesellschaft existierenden Machtbeziehungen Foucault. Landauer stellt sich vor, dass diese Art und Weise außerhalb bzw. neben dem Staat möglich sei. Also an Landauers Vorstellung von der Überwindung oder Veränderung der Gesellschaft lässt sich mit den zwei Begriffen austreten und beginnen auffassen, dass es ihm darum geht, aus Staat und Gesellschaft auszutreten und neu zu beginnen. Und dass er somit immer auf dieser Weise immer noch ein Vertreter des klassischen Anarchismus des 19. Jahrhunderts ist, dass auch er Staat und Gesellschaft als entgegengesetzte Begriffe auffasst. Also da, wo Staat ist, ist keine Gesellschaft. Es geht darum, eine Gesellschaft zu gründen, da ist dann kein Staat. Und dass er glaubt, dass man sich außerhalb des Staates stellen kann. Doch nach Foucault kann es dieses Außerhalb nicht geben. Die jeweiligen politischen und ökonomischen Kämpfe sind damit Teil der Machtbeziehungen und auch der Widerstand liegt niemals außerhalb der Macht. Wir befinden uns ständig innerhalb der Macht, die eine Macht ohne draußen und damit ohne absolutes Außen ist. Dies bedeutet keineswegs kein Gefangensein, denn bei Foucault lassen sich Macht, Widerstand und Freiheit nicht voneinander trennen. Dass die Menschen andere Beziehungen zueinander entwickeln müssen, bleibt auch nach der Lesart von Foucault notwendig für einen revolutionären oder evolutionären Weg in eine anarchistische Gesellschaft. Nur dass es nicht außerhalb des Staates stattfindet. Wenn wir Foucault folgen, ist das Austreten nicht möglich, aber das Beginnen, das Landauer aufforderte, schon. Durch das Beginnen können neue Formen des Zusammenlebens entwickelt werden. Daneben sind aber weiterhin Kämpfe zur Befreiung notwendig. Foucault teilt diese verschiedenen Kämpfe in drei Typen ein. Die einen richten sich gegen die ethnische, soziale und religiösen Formen der Herrschaft, die anderen prangern die Ausbeutung an, die den Einzelnen von seinen Erzeugnissen trennt. Und wieder andere kämpfen gegen alles, was dem Einzelnen an sich selbst bindet und dadurch seine Unterwerfung unter die anderen sicherstellt. Kämpfe gegen die Objektivierung und die verschiedenen Formen der Unterordnung. Und ein wenig später, heute gewinnt der Kampf gegen die Formen der Objektivierung, gegen die Unterwerfung durch Subjektivität immer größere Bedeutung. Auch wenn der Kampf gegen Herrschaft und Ausbeutung nicht verschwunden ist, im Gegenteil. Foucault ist der Ansicht, dass der Mensch, zu dessen Befreiung man einlädt, bereits in sich das Resultat einer Unterwerfung ist, die viel tiefer ist als er. Wo wir nämlich wieder bei dem nächsten Problem wären, im Gegensatz zum klassischen Anarchismus, wo man immer darauf glaubt, dass das autonome Individuum in sich schon auch das Neue in sich birgt. Diese Auffassung hat weitreichende Konsequenzen für eine Theorie und Praxis der Befreiung, denn auch diejenigen, die die herrschenden Verhältnisse radikal verändern wollen, sind eben durch diese konstituiert, werden durch diese subjektiviert. Revolutionärinnen stehen nicht außerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern sind Teil von ihnen. Für Foucault kann es deshalb nicht nur darum gehen, das Individuum vom Staat und dessen Institutionen zu befreien, sondern uns selbst vom Staat und der damit verbundenen Formen der Individualisierung zu befreien. Wir müssen nach neuen Formen von Subjektivität suchen und die Art von Individualität zurückweisen, die man uns seit Jahrhunderten aufzwingt. Wir müssen in der modernen Staatlichkeit zuerst eine Technologie der Macht sehen, in der die herrschaftliche Vergesellschaftung der Menschen gerade vermittels der Weise ihrer Subjektivierung erreicht wird. Genau das ist die Aufgabe, die zu erfüllen ist, wenn es darum geht, die Beziehungen der Menschen zueinander zu verändern. Der Weg, den uns Landauer vorschlägt, kann nur zum Ziel führen, wenn neue Formen der Subjektivität in diesem Prozess mit hervorgebracht werden. Auf dem Weg in anarchistische Gesellschaft müssen neue Formen der Subjektivierung und Individualität hervorgebracht werden, die eine anarchistische, das heißt auf Freiheit ausgerichtete Individualität ermöglichen. Innerhalb dieses Prozesses muss eine anarchische Subjektivität entstehen, die daran besteht, sich kritisch gegen jede Form des Daseins zu verhalten, sich keiner Denk- oder Sprechweise verpflichtet zu wissen, kurz der Welt nicht verfallen zu wollen. Der Weg, den Landauer sich vorstellt, in eine Gesellschaft ohne Herrschaft und Ausbeutung, führt über die Fähigkeit und die Bereitschaft von Individuen, sich immer wieder von sich selbst zu lösen und mit sich zu experimentieren. Das heißt bisher, wodurch auch immer ausgeschlossene Arten des Selbstseins als Möglichkeiten anzuerkennen. Denn nur so können die anderen Beziehungen zwischen den Menschen, Beziehungen der Menschen zueinander entstehen, die die Voraussetzung einer anarchistischen, sozialistischen Gesellschaft sind. Also das wäre der Weg, wenn man der Auffassung folgt, wenn man von Landauer folgt, dass der Staat nicht irgendetwas ist, was man zerschlagen kann. Also irgendetwas ist, das muss sein, was ist dann der Staat? Eine Institution. Also ich meine daran, dass am Absterben des Staates ist schon Lenin gescheitert. Weil ich glaube, auch da schon der Staat falsch begriffen worden ist und dass das nicht funktioniert. Ich glaube, ich habe mal eine Dokumentation jetzt gesehen über Lenin, dass er das sogar gegen Ende seines Lebensendes sogar selbst erkannt hat, dass er wohl den falschen Weg eingeschlagen hat und dass das wohl nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Und ich glaube, dass das auch nicht geht. Also diese Idee, die Eroberung der Staatsmacht und dann zu glauben, dass es da etwas absterbend ist. Landauer ging davon aus, dass dieser Prozess in einer anarchistischen Gesellschaft ein hunderterlanger Weg ist, weil er eben darauf basiert, dass die Menschen sich verändern müssen. Und das ist eben nicht in einem einmaligen revolutionären Akt möglich. Wobei ich davon schon glaube, dass Revolutionen immer wieder Etappen sein können, weil Revolutionen immer so einen Schub bringen einer Veränderung. Aber wir bräuchten dann, wie heißt das in einem Lied von Fehlfarben, es müsste nochmal einmal 89 sein, nicht 19, sondern 17. Also man bräuchte wieder so etwas wie eine französische Revolution, also was eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft dann auch mit sich bringt.
Aber dieses Absterben des Staates über einen längeren Zeitraum, der war doch schon bei Marx und dann auch bei Lenin letztlich grundsätzlich als Vorgang längerer Zeit begriffen. Das heißt, dass die Menschen sich nur über bestimmte Produktionsverhältnisse verändern und nicht durch einen revolutionären Akt selbst. Und der revolutionäre Akt ist einfach nur ein Grundstein dafür, dass sich die Produktionsverhältnisse ändern, um den Menschen dann selbst ändern zu können.
Ja, das Problem.
Deswegen ist der Ansatz doch, dass die Menschen sich von sich aus ändern. Das heißt, dass nur die Machtverhältnisse umgekehrt werden müssen, wie es die Anarchisten ja gerne vorhaben, ein falscher.
Ja, aber das Problem ist doch, dass sich zum Beispiel in der Sowjetunion die Produktionsverhältnisse ja gar nicht geändert haben. Also auch wenn nur die Eigentumsverhältnisse an Produktionsmitteln, aber die kapitalistische Produktionsweise ist sowohl in der DDR als auch in der Sowjetunion bis zu ihrem Ende aufrechterhalten worden. Wie Rudolf Rocker schon in den 20er Jahren sagte, Fließband und Sozialismus sind nicht miteinander vereinbar. Weil, also Kapitalismus ist nicht definiert also das ist das Falsche zu denken, dass Kapitalismus dadurch definiert wäre durch den Besitz an Produktionsmitteln, sondern schon auch durch die Produktionsweise, die Art und Weise, wie produziert wird, wie Konsumption organisiert wird. Und da hat sich auch nicht, ich meine, da hat sich nicht großartig etwas verändert. Deswegen war es ja auch so ein.
Werden, damit natürlich die Entfremdung des Arbeiters von dem Produkt, das er selbst hervorbringt, gestoppt wird. Aber die Sache ist doch, ein Staat wie eine DDR oder eine Sowjetunion steht doch immer in einem bestimmten Kampf mit anderen Staaten, die ja dann in einem größeren Verhältnis noch über den, die dann in einen internationalen Klassenkampf gezwungen werden. Und da muss doch dann auch eine bestimmte Konstitution des Staates erzwungen werden. Das heißt auch, indem man bestimmte Produktionsweisen noch übernimmt. Also Brecht hat mal gesagt, in der Umbruchsphase, wo dann Khrushchev sich von Stalin verabschieden wollte, dass es immer noch notwendig ist in einer Gesellschaft, dass die barbarischen Züge der vorigen Gesellschaft immer noch übernommen werden, damit sich die Gesellschaft überhaupt in sich selbst erst festigt kann.
Ja, aber es gab ja nicht wirklich eine Veränderung. Deswegen, also wenn es tatsächlich eine großartige Veränderung gegeben hätte, irgendeine Veränderung, dann wäre der Prozess zum Beispiel der Prozess der Wiedervereinigung gar nicht so einfach gewesen, weil dann hätte es hier ja schon ganz andere Menschen gegeben, die ganz anders gedacht haben, aber dem war ja nicht so. Und die Fabriken waren auch relativ einfach umzustrukturieren. Man brauchte da hat es nicht wirklich viel an Veränderung gegeben. Also sonst wäre es nicht so einfach. Also ich meine,
innerhalb der Politik der DDR. Also das heißt, wo man dann, was Sie ja auch angesprochen haben, mit dieser Einführung von Sozialpolitik, was an sich vollkommen unsinnig ist, wenn die Sozialpolitik sowieso schon durch die Produktionsverhältnisse immerhin gegeben sein müsste. Und das wurde ja dann umgekehrt, sodass es dann wieder zu einer Art Bismarckischen Sozialstaat geführt hat, was dann auch wieder ein anderes Klassenbewusstsein hervorgeführt hat. Das heißt, ein Obrigkeit, bürgerliches Klassenbewusstsein.
Ich glaube, es ist nicht so wirklich der Raum dazu. Da könnte man noch mal ausführlich über Russland 1917, 23, 24 reden und den Entwicklungen. Aber ich denke aber, dass dieser Weg grundsätzlich, das Problem ist generell und das ist völlig egal. Also daran wäre vielleicht vermutlich auch Spanien gescheitert, dass es als isolierter Raum fast gar nicht möglich ist. Daran, klar, aber die Frage ist, damit stellt sich aber trotzdem bestimmte weitere Probleme und die halt in der Sowjetunion auf eine bestimmte Art und Weise gelöst worden sind, die dann wieder bestimmte Entwicklungen hatten. So, ich meine, aber da, ich finde, da ist, ich würde jetzt gerne, weil...
Ja, da werden wir uns eh nicht.
Das sehe ich auch so. Man hat ja gerade sowohl beim Machtbegriff als auch beim Staatsbegriff gesehen, dass es immer sehr viel auch um die Subjektivierung von Menschen geht, was mit und das Verhalten zueinander und ich finde, dass man dies sehr deutlich, sehr schön sehen kann an der Funktionsweise am Neoliberalismus, weil gerade da doch sehr deutlich ist, wie der Einzelne mit seiner Subjektivität dort eine Rolle spielt. Ich habe mal ein Buch zufällig in der Hand gehabt, das hieß Aufstand des Bürgers und das klang total spannend, weil es fing erst so an mit so einer linken Sozialstaats- und Kritik, stellte sich dann aber heraus, dass derjenige der Autor Unternehmensberater war und dieses Buch eigentlich ein ganz anderes Ziel hatte und da war eine Stelle war da drin, wo er gesagt hat, es gäbe noch eine unentdeckte Element, was für die Unternehmen, wo sie noch nicht in genügend für die Wertschöpfung noch nicht genügend ausschöpfen würden. Und das, was er genannt hat, war die Individualität seiner Mitarbeiter. Also das heißt, der noch weitere Zugriff des Unternehmens auf die Arbeitskraft, also eben nicht nur den Körper ausbeuten, sondern auch den Geist. Und unter diesen Bedingungen und auch hier hat das Denken und die Analysen von Foucault zum Neoliberalismus, worauf andere aufgebaut haben, doch eine interessante Art und Weise. Ich finde, dass der Neoliberalismus in seiner Funktionsweise ohne Foucault eigentlich nicht wirklich zu erklären ist. Man braucht auch andere dafür, Marx zum Beispiel, aber er reicht alleine nicht aus. Mit dem Aufkommen des Neoliberalismus nimmt die Freiheit wieder eine zentrale Stellung innerhalb der Regierungstechnologien ein. Also Freiheit als Mittel, Menschen zu regieren, nicht Freiheit, wie wir das verstehen. Dass damit nicht in erster Linie die politische Freiheit und die individuelle Freiheit der Menschen gemeint ist, zeigt schon, dass das faschistische Pinochet-Regime in Chile das erste neoliberale Projekt war. Der Anfang neoliberaler Politik begann mit repressiven politischen Formen. Dabei ging es um die Zerschlagung gewerkschaftlicher und politischer Organisationen der Arbeiterinnenbewegung. Die autoritäre Politik war nur dort notwendig, wo die Organisationen der Arbeiterinnenbewegung noch nicht ins kapitalistische Regime eingebunden waren. In der Bundesrepublik haben sich weder die Sozialdemokratie noch die Gewerkschaften der Neoliberalisierung in den Weg gestellt. Der Neoliberalismus setzt auf die ökonomische Freiheit oder anders gesagt auf die Ökonomie der Freiheit. Das neoliberale Projekt stellt keinen Rückgriff auf den klassischen Liberalismus dar, sondern stellt eine fundamentale Weiterentwicklung dar, die Elemente der rechten und linken Sozialstaatskritik aufgreift. Die Differenzen des Neoliberalismus und klassischen Liberalismus besteht vor allem in zwei Punkten. In der Neudefinition des Verhältnisses von Staat und Ökonomie. Während im klassischen Liberalismus der Staat die Marktfreiheit zu garantieren und zu überwachen hatte, wird innerhalb der neoliberalen Denkens der Markt selbst zum organisierenden und regulierenden Prinzip des Staates. Innerhalb der neoliberalen Regulationsform dient die Form des Marktes als Organisationsprinzip von Staat und Gesellschaft. Also wir reden Unternehmen, Stadt, Unternehmen, Universität, überall, Bildung, alles wird ja nur noch marktförmig gedacht, Gesundheit. In der Differenz der Grundlage des Regierens. Das rationale Handeln der Regierung war im klassischen Liberalismus an die Rationalität der regierten Individuen und an das interessensmotivierte und freie Handeln auf dem Markt tauschender Individuen gekoppelt. Den Bezugspunkt des rationalen Handels sucht dagegen der Neoliberalismus nicht mehr in der Natur des Menschen, sondern in einem künstlich hergestellten Verhaltensstil. Damit rückt die Frage nach Herstellung von Subjekt und Subjektivität ins Zentrum neoliberaler Politiken, denn der Neoliberalismus sucht das rationale Prinzip für die Regulierung und Begrenzung des Regierungshandels nicht mehr in einer natürlichen Freiheit, die es zu respektieren gilt, sondern findet es in einer künstlich arrangierten Freiheit, in dem unternehmerisches und konkurrenzielles Verhalten der ökonomisch rationalen Individuen. Der Neoliberalismus bedeutet daher kein Ende der Regierung des Sozialen, sondern es findet eine Ökonomisierung. Oh Mann, so ein bisschen Sprachprobleme gerade. Ökonomisierung des Sozialen statt, die das Konzept des sozialen Risikos der Sicherheitsgesellschaften grundsätzlich transformiert. Das Prinzip der kollektiven Verantwortung für Übel und Verletzungen, die das Leben in der Gesellschaft mit sich bringen könnte, verschiebt sich zugunsten einer größeren Betonung der Verantwortung der Einzelnen, die Risiken zu mindern. Also das ist der Unterschied zu Ende des 19. Jahrhunderts, wo man halt so so ein Durchschnitt, also mit über Prämien so ein Durchschnitt und versucht hat, die Menschen zu schützen vor den Risiken, wird jetzt mehr, soll der Einzelne wieder in die Verantwortung gezogen. Verantwortlich für sich und gegenüber der Gesellschaft ist die oder derjenige, die oder der sich wieder selbst um die Altersversorgung kümmert. Die private Absicherung für das Alter und vor Krankheiten und Arbeitsunfähigkeiten sollen die Kassen des Staates und der Solidargemeinschaft der Versicherten entlasten. Wer diese individuellen Verantwortung nicht nachkommt, kann nicht mit voller Unterstützung der Gesellschaft rechnen. Also das hat man, keine Ahnung, im Gesundheitswesen, also mit der Medizin, wenn man nicht regelmäßig zum Zahnarzt gibt, gibt's und so weiter, und gibt überall. Oder die Diskussion darüber, ob Raucher höhere Beiträge zahlen sollen oder da, oder die Gruppe oder jene Gruppe, also das einfach nicht mehr, dass immer auf ein individuelles Risiko auf einmal wieder eine Rolle spielt, was es vorher nicht getan hat. Indem der Neoliberalismus prinzipiell alles den gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen überlässt, suggeriert er neue Freiheiten. Der Rahmen für diese Aushandlungsprozesse ist durch die ökonomische Rationalität bestimmt. Alles muss sich auf dem Boden von Kosten-Nutzen-Kalkülen bewegen. Peter Miller und Nicholas Rose haben in Anschluss an Foucault und seinem Begriff der Gouvernementalität, den Neoliberalismus und der Perspektive einer Regierung des autonomen Selbst untersucht. Nach ihren Beobachtungen und Analysen versuchen neoliberale Technologien, auf die Selbstregulierungspraktiken von Individuen und sozialen Gruppen einzuwirken, um diese dann mit der ökonomischen Profitmaximierung und gesellschaftlichen Zielen zu verbinden. Zitat von Ihnen: Politische Autoritäten versuchen nicht länger, durch Instruktionen die Individuen in allen Sphären ihrer Existenz, von den intimsten bis zu den öffentlichsten, zu regieren. Die Individuen selbst als Arbeiter, Manager und Familienmitglieder können im Bündnis mit politischen Zielen mobilisiert werden, um Wirtschaftswachstum, erfolgreiche Unternehmen und optimales persönliches Glück zu schaffen. Ziel der neoliberalen Technologien ist es, eine neue Beziehung zwischen dem Wohlstand der Nation und den privaten Wahlentscheidungen von Individuen zu bilden. Die ökonomische Rolle der Bürgerinnen ist nicht mehr auf ihre Funktion in der Produktion, Forschung und Verwaltung beschränkt, sondern wird ergänzt um ihre Aktivität als Verbraucherinnen. Um die ökonomische Gesundheit der Gesellschaften des Westens aufrechtzuerhalten, die in Bezug sowohl auf Haushaltsdisziplin als auch auf den hohen Beschäftigungsgrad verstanden wird, ist eine beständige Erhöhung des Konsums notwendig. Die Arbeit und die Freizeit stehen sich nicht mehr feindlich gegenüber, sondern werden in der neoliberalen Rationalität eng miteinander gekoppelt. Die Arbeit muss ebenso frei gestaltbar sein, wie die Freizeit ökonomisch eingesetzt werden soll. Die Arbeiterinnen werden nicht länger als soziale Geschöpfe verstanden, die die Befriedigung ihrer Bedürfnisse nach Sicherheit, Solidarität und Wohlfahrt suchen, sondern als Individuen, die ihr eigenes Leben zu gestalten und zu verwalten suchen, um die Erträge hinsichtlich Erfolg und Leistung zu maximieren. Für die Erhöhung der Produktivität und den ökonomischen Erfolg stellt die autonome Subjektivität der lohnarbeitenden Individuen kein Hindernis mehr dar, sondern ist dessen Grundlage. Die Selbstbestimmung der Individuen wird zu einem zentralen ökonomischen Ressource und einem Produktionsfaktor. Die Individuen sollen sich mit ihren selbstregulierenden Fähigkeiten an den ökonomischen Zielen ausrichten. So werden Werte wie Selbstverwirklichung, Fähigkeit der Selbstdarstellung, Selbstlenkung und Selbstmanagement persönlich verlockend als auch ökonomisch wünschenswert. Die Arbeit ist in diesem neoliberalen Denken nicht mehr die notwendige Einschränkung der Freiheit des Individuums. Im Neoliberalismus wird die Arbeit zu einem wesentlichen Element auf dem Weg zur Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung. Das Streben nach Autonomie, Kreativität und Verantwortung ist nicht mehr nur zentral für das individuelle Glück, sondern soll den ökonomischen Erfolg des Unternehmens dienen. Flexible Arbeitszeiten, selbstbestimmte Arbeitsgruppen und Leistungsanreize haben in der neoliberalen Ökonomie nicht nur das Ziel, die Organisation der Produktion zu transformieren, sondern richten sich darüber hinaus auf die Beziehungen der Individuen zu ihrer Arbeit. Die Selbstanpassung der Arbeiterinnen an die Wettbewerbsvorteile der Gesellschaft ermöglicht eine gemeinsame Ausrichtung der Arbeitsorganisation und den Technologien der Subjektivität. So bleibt dem neoliberalen Individuum nur eine Konstante, sich fortwährend zu ändern, damit es immer schnelleren Marktturbulenzen bewältigen kann. Die gegenwärtigen Veränderungen sind nicht aber nicht nur negativ zu betrachten. Der Neoliberalismus führt zu einer Invalidisierung des Arbeitsmarktes, wo im Gegensatz zum Fordismus die Beschäftigten nicht mehr als Masse oder Pool namenslose Arbeitskräfte betrachtet werden, sondern als Individuen mit Stärken und Schwächen. Wissen, Information, Kommunikation und Kreativität sind Faktoren für die Wertschöpfung, die an die Arbeitskraft gekoppelt bleiben. Das Unternehmen kann sich diese Ressource nur über die Arbeitskraft selbst aneignen. Die Invalidität des Einzelnen wird Teil der Wertschöpfungskette. Aber an dieser wunderbaren Welt der postfordistischen Subjektivität, die scheinbar mehr Autonomie und Freiheit bringt, können aber nur die teilhaben, die eine gut bezahlte Lohnarbeit in diesem Bereich besitzen. Negiert werden muss die ungleiche Verteilung von ökonomischen und sozialen und kulturellen Kapital und Ressourcen an Bildung und kommunikativen Kompetenzen, die Menschen von vornherein ausschließt. Erst recht werden die herrschenden Geschlechterverhältnisse, die hegemonialen Formen von Weiblichkeit und Männlichkeit und die verschiedenen Rassismen nicht berücksichtigt. Das von Miller und Ross beschriebene unternehmerische Selbst ist im Neoliberalismus nicht nur Leitbild, sondern auch Schreckbild. Was alle werden wollen, ist zugleich das, was allen droht. Die Einrufung des unternehmerischen Selbst ist blanker Hohn für alle, die in ihrer Überflüssigkeit täglich vor Augen geführt wird. In den informellen Ökonomien in Afrika, Asien und Ost- und Mittel- und Südamerika ist das unternehmerische Selbst schon alltäglich. Dort geht es aber nicht um ein Mehr an Autonomie und Kreativität und um ein Leben in Freiheit und Wohlstand. Das unternehmerische Selbst wäscht Windschutzscheiben an den Straßenkreuzungen der Großstädte, sammelt Plastikflaschen in den Straßen von Lima, sucht nach Verwertbaren auf den Müllhallen in Quito oder ist als Rosenverkäufer in den Kneipen unterwegs, dort, wo wir unser Bier oder unseren Wein trinken. Was für die einen neue Freiheiten bedeutet, ist für die anderen Überlebenskampf pur. Jetzt stellen sich zwei Fragen. Warum konnte die gegenwärtige neoliberale kapitalistische Formation ohne nennenswerten Widerstand durchgesetzt werden? Und warum wurde die neoliberale Form der Ausbeutung und Unterwerfung in einer emanzipatorischen Sprache verpackt? Die subversive Ordnung in der Moderne hat anscheinend die Seiten gewechselt. Autonomie, Selbstverwaltung und Freiheit haben damit auch weitgehend ihre Funktion als Gegenbegriffe zur Herrschaft des Staates eingebüßt und sind stattdessen zu integralen Bestandteilen mutiert. Die französischen Soziologen Boltanski und Schiaparelli sind diese Fragen in ihrer Studie zum neuen Geisteskapitalismus nachgegangen. Am Beispiel von Frankreich haben sie die Durchsetzung des gegenwärtigen kapitalistischen Formation ausgehend von der 68er Revolte untersucht. Die französischen Verhältnisse sind zwar nicht mit den deutschen zu vergleichen, trotzdem treffen einige ihrer Erkenntnisse allgemein auf die kapitalistische Entwicklung westlicher Industriestaaten zu. Neben der Arbeiterinnenbewegung tauchen infolge der 68er Revolte die verschiedenen neuen sozialen Bewegungen auf, die auf ihre Art und auf die in den 1960er Jahren eingeleiteten Umstrukturierungs- und Modernisierungsprozessen der Produktionsverhältnisse und Arbeitsorganisationen reagierten. Studentinnen und junge Akademikerinnen sahen ihre Hoffnung auf einen eigenverantwortlichen und kreativen Arbeitsplatz schrumpfen. Die Intellektuellen wurden in den terroristischen Arbeitsprozess eingebunden, sie wurden proletarisiert. Ich weiß nicht, wie viele Ingenieure bei Siemens arbeiten, das dürften aber Unmengen sein. Das heißt, der Ingenieur ist nicht mehr wie in den 50er Jahren irgendwas Herausgehobenes, sondern er ist im Prinzip auch ein Massenarbeiter, letztendlich wie jemand, der im Fließband steht und nicht mehr irgendeiner, der was Besonderes, Privilegiertes in der Gesellschaft dasteht. Aber die Leute, die damals studiert haben, kamen ja häufig noch aus besseren Verhältnissen eigentlich. Geht und ging es der Arbeiterinnenbewegung in erster Linie um die Arbeitsplatzsicherheit und um die Lohnfrage, richtet sich die Revolte der neuen sozialen Bewegung gegen die herrschende Arbeitsorganisation, sprich gegen den Terrorismus, also gegen die arbeitsteilige Produktionsweise, gegen die Fließbandarbeit, gegen die Fabrikgesellschaft. Sie kritisierten die Entfremdung, die fehlende Authentizität, das Elend des Alltags, die Entmenschlichung der Welt unter dem Einfluss der Technisierung und der Technokratisierung und kämpften gegen den Verlust der Autonomie und den Mangel an Kreativität. Die 1970er Jahre waren in den Betrieben in der Gesellschaft von einer Autoritätskrise und Hierarchiekritik geprägt. Dies waren die gesellschaftlichen Voraussetzungen für die Entstehung von Autonomie und Flexibilität als Gegenbegriffe zur fordistisch-terroristischen Arbeitsorganisation in den Fabriken. Flexibilität und Selbstprekarisierung waren in den 1970er und 1980er Jahren eine Form der Autonomie von der kontinuierlichen regulierten Arbeit, die das ganze Leben dauert. Die Selbstprekarisierung war ein Aufbewahren, Begehren gegen die entfremdete Arbeitsorganisation, gegen die Fabrikgesellschaft, gegen traditionelle Formen der Autorität und gegen die abstrakte Zeit der Industriegesellschaft. Die Autonomie wurde gegen die Sicherheit des Arbeitsplatzes eingetauscht. Doch aus der Revolte von 68 wurde nicht nur in Frankreich ein langer Marsch durch die Institutionen. Anfang der 1980er Jahre kamen in Frankreich die ersten aus dem linken und linksradikalen Milieu stammenden Expertinnen oben an. Sie machten Karriere an den Universitäten, in den Unternehmen und in der Kulturindustrie. Sie bekamen öffentliche Ämter in Staat und Gebietskörperschaften, sie waren in den Ministerien angekommen. Auch die vielen neuen Unternehmensberaterinnen in den 1980er Jahren kamen aus dem linken Milieu. Das waren so in Frankreich klassischerweise so Goa-Rückkehrer, also Leute eigentlich aus der Hippie-Kultur und Drogenkultur, die sozusagen nichts gelernt hatten, nicht mal studiert, häufig nichts gelernt hatten, nichts konnten und dann war man nur für eins fähig, Unternehmensberater. Also das ist sehr, sehr witzig, also auch in Deutschland kommen sehr viele Unternehmensberater, jedenfalls die nicht die Jüngeren, aber so die Älteren, kommen häufig aus alternativen Strukturen, die dann irgendwann so, sehr interessant. Durch diese Expertin fand ein Kompetenztransfer von der linken Protestkultur zum Management statt. In der Bundesrepublik dauerte alles etwas länger. auch wenn schon der sozialdemokratische Bundeskanzler Helmut Schmidt 1979, 1980 seinen deutschen Weg zum Neoliberalismus einschlug, der nicht so radikal war wie der von Margaret Thatcher. Möge sie in die Hölle schmoren. In Großbritannien und von Ronald Reagan in den Vereinigten Staaten. Die rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder bedeutete nicht nur, dass die 68er jetzt auch in der Bundesrepublik an die Macht gekommen waren, sondern eine Beschleunigung und Radikalisierung des Neoliberalismus, die ihren Ausdruck in der Agenda 2010 und in Hartz IV fand und findet. Als sich die Expertinnen aus dem linken Lager in verantwortlichen Positionen im Umfeld der politischen Macht wiederfanden, machen sie erstaunlich schnell die Arbeitgeberforderung zu eigen. Jetzt beginnt die neoliberale Umdeutung emanzipatorischer Inhalte und Begriffe. Die Themen und Einstellungen aus der linken Protestkultur wurden umgedeutet, sodass sie mit den neuen Managementformen kompatibel waren und sind. Es fand und findet eine kapitalistische Übernahme und Umdeutung der sozialen Begehrens der Arbeiterinnen und Intellektuellen statt. Oder wie es der italienische Aktivist Franco Bernardi formulierte, die Arbeiterinnen forderten Freiheit von der kapitalistischen Regulierung, dann tat das Kapital dasselbe, nur umgekehrt. Die Freiheit von der staatlichen Regulierung wurde zu ökonomischem Despotismus über das ganze soziale Feld. Die Arbeiterinnen verlangten Freiheit von der lebenslangen Inhaftierung im Gefängnis der industriellen Fabrik. Die Deregulierung antwortete darauf mit Flexibilisierung und der Fraktalisierung der Arbeit. Ebenso konnten die Hoffnungen, die in den 1970er und 1980er Jahren an die Selbstverwaltungsidee geknüpft werden, auf die Flexibilität, die Dezentralisierung der sozialpartnerschaftlichen Beziehungen und die neuen Managementformen übertragen und umgedeutet werden. So verwundert es nicht, dass gerade die Beschäftigten in den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien der Flexibilisierung und die Regulierung der Arbeit positiv gegenüberstanden und gegenüberstehen und dort die gewerkschaftliche Organisierung besonders gering ist. Also das ist während genau im Prinzip ja vieles, was der Neoliberalismus, achso, Zeit, dann noch ganz kurz. Ja, genau, weil, also gerade in den 70er, 80er Jahren war ja dieses, dass man nicht einen 8-Stunden-Tag, dass man nicht 5 Tage in die Woche geht, sondern dass prekäre Arbeitsverhältnisse eingeht, die auch besser bezahlt waren als heute, das war gerade ein Teil der Autonomie und vom System. Und genau das ist das heute, was die Leute eher, was heute überhaupt gar nichts mehr mit Autonomie und Freiheit zu tun hat. Und weil ja in der Regel auch nicht ein prekärer Arbeitsplatz ausreicht oder 2 oder 3, wo es den uralten Witz aus den USA gibt, wo sich 2 Amerikaner treffen, sagt der eine, hast du schon gehört, Clinton hat 3 Millionen Arbeitsplätze geschaffen, sagt der andere, ja, ich weiß, ich habe 4 davon. Und das ist ja auch heute immer mehr, also dieses, dass vieles, was in den 70ern, was ich auch noch aus den 80er Jahren kannte, dass man die Hoffnung hatte, vom halben Job leben zu können, also gut leben zu können, dass das, als ich mit meinem Studium beendet war, dann aber sich zerschlagen hatte. Also da muss man schon einen sehr guten Job haben, um von einer halben Stelle leben zu können. Und dass sich das alles verändert hat, also dass sich bestimmte Sachen, aber die Wahrnehmung der Leute manchmal auch nicht. Und wenn man bedenkt, dass auch viele linke Projekte, also gerade Kollektive in den 70er, 80er Jahren, ja, man hat dann den Begriff der Selbstausbeutung geprägt. Also die Leute waren glücklicher, weil sie 12 Stunden am Tag gearbeitet haben für noch weniger Geld, also aber dafür selbstbestimmt. Also ich denke, dass vieles von denen, was die Linke hervorgebracht hat in den 70er, 80er Jahren, genau heute Teil des Neoliberalismus. Natürlich nicht genau so, sondern immer entkernt um so bestimmte Inhalte. Das kennt man ja mit vielen guten Ideen. Sobald sie umgesetzt werden, ist nichts mehr von der guten Idee übrig.
Also ich dachte jetzt, wenn wir die letzten paar Minuten, hast du immer wieder darauf hingewiesen, für mich auch die Eigentumsfrage auch mit. Also das ist verbunden, ich da damit verbunden sehe. Also warum sozusagen sich dann in eine neoliberale Form fast, weil es scheint ja schon ein Rebellieren gegen Zwangsmechanismen zu sein. Also das ist ein bisschen die 60er Jahre sein, was ich bestimmt auch noch so irgendwelche Wanderparagrafen, zumindest eine Handhabe auch gegeben haben, und das hat sich sozusagen verändert. Also die ist aus dem Zwang erstmal rausgestiegen und hat diese Befreiung wahrgenommen, als überwachsene Freiheit gewesen. Und gleichzeitig aber die Infragestellung des Eigentums, was ja zusammenhängt mit den Produktionsverhältnissen, was auch erstmal ganz andere Herangehensweisen an Arbeit, an Reproduktion bedeuten würde, die wurde sozusagen nicht gestellt. Zumindest von den Menschen, von denen du redest, da ist es ja überhaupt kein Thema mehr. Also auch die nennen sich die Linke, aber diese Frage wird mittlerweile komplett ausgeklammert. Also in so einer grundlegenden Form, um zu hinterfragen, was steckt auch individuell, psychisch dahinter. Also wir reden ja von einmal dem Kontrollieren der Menschenführung als ein Moment und der zweite Moment, was du gesagt hast, war diese Individualisierung des ökonomischen Erfolgs, was dann das Ganze auch mit sich bringt. Also eine Herangehensweise, die ja auch eine Substanz haben muss, zum Teil psychisch, wenn man nicht nur die Lebensfragen mit reinnimmt.
Ja,
da diese Eigentumsfrage, die ja gerade aus diesen liberalen Kreisen sehr klar versucht wird zu lösen, aber doch theoretisch noch sehr holprig. Und mir ist es bei der Friedrich-Naumann-Stiftung begegnet, ein Heft, wo sie sich mit der Frage von Eigentum auseinandersetzen und warum es Eigentum überhaupt gibt, um den Menschen nahezubringen, naja, das ist der Grund, warum es Eigentum gibt. Und die machen ja das Ding, das bin sozusagen ich, meine Hände, meine Füße, der Boden ist erstmal für alle da und das, was ich daraus schaffe, sozusagen, das ist dann irgendwie meins. Mhm. Kriegst nicht mehr zusammen, deswegen kriege ich die Kritik auch nicht mehr zusammen, aber das ist ja so ein Konstrukt, der heute auch sehr tief verwurzelt ist. Warum die Frage ist, warum sich die Leute erst in die Fabriken haben prügeln lassen müssen oder geprügelt worden sind und jetzt sozusagen diese ganze...
Ja, das ist ja dieser Disziplinierungsfaktor. Also ich meine, es gibt da so einen schönen Text von Thompson, heißt er, ist bei Nautilus verlegt worden unter Der blaue Montag nochmal wieder neu. Der ist aus den 60er Jahren Text, der heißt ursprünglich irgendwie Zeit, Arbeit, Industrie, Kapitalismus, wo er da so ein bisschen vereinfachend zusammenfügt. Die erste Generation der Fabrikarbeiter hat gegen den Arbeitsrhythmus in der Fabrik gekämpft, die zweite hat für den 12-Stunden-Tag gekämpft und die dritte für die Bezahlung von Überstunden. Was aber heißt, die zweite und dritte Generation hat im Prinzip aber die Fabrik akzeptiert, weil sie nur noch um die Bedingungen in der Fabrik. Die Maschinenstürmer, was haben die als erstes kaputt gemacht in einer Fabrik? Die Uhr. Die Uhr wurde als erstes zerstört in einer Fabrik und nicht die Maschinen. Weil zum Beispiel in Deutschland war es, glaube ich, auch so, aber in der merkantilistischen Phase eher noch, Arbeiter durften keine Uhr besitzen und keine Uhr mitnehmen in die Fabrik. Die Kontrolle über die Zeit lag dem Vorarbeiterbesitzer. Wenn man das weiß, dann versteht man auch, warum es häufig dieses Geschenk gibt, so 25 Jahre eine Uhr zu 25 Jahre Betriebszugehörigkeit. Völlig, also aus diesem Bewusstsein, dass man früher keine Uhr haben durfte, nach dem Motto, du hast dich hier 25 Jahre ausbeuten lassen, jetzt darfst du auch über deine Zeit bestimmen. Diese Auseinandersetzung, und wenn man mal weiterguckt häufig, wo entstanden nochmal radikale Arbeiterbewegungen in Europa oder hat eine Radikalisierung unter Arbeitern stattgefunden? Das war während des Ersten Weltkrieges in Katalonien, also mit der Gründung der CNT. Was war das? Es war die erste Generation von Arbeitern, weil gerade dort eine Industrialisierung stattfand. Wo gab es nochmal wieder radikale Arbeiterbewegungen? Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre in Italien. Aber wer waren das? Das waren nicht die norddeutschen Norditaliener, deren Väter und Großväter schon in der Fabrik gearbeitet haben. Nein, das waren die Zuwanderer aus dem Süden, also wieder die erste Generation. Wenn man sich, das wäre nochmal ganz spannend, generell Arbeitskampfzyklen sich anzugucken, wie häufig es immer wieder ist, gerade die erste Generation, die in eine Fabrik geht, die am radikalsten in ihren Kämpfen ist, während die zweite, dritte, vierte, also ich meine, wenn man sich das ich komme ja aus dem Münsterland, also aus der Nähe des Ruhrgebiets, wo die Leute stolz darauf sind, in der fünften Generation bei Krupp zu arbeiten. Also das ist ja die völlige Domestizierung eines Menschen, also durchs kapitalistische System. Also dieses, deswegen sind es gerade immer wieder die ersten Generationen, die rebellieren, denen die Fabrik nicht gefällt, die sich unwohl fühlen. Aber mir ging es beim Neoliberalismus eher darum, um diese Darstellung, dass es eben nicht nur Neoliberalismus, nicht nur ein ökonomisches Phänomen ist, sondern genau dieser Zusammenhang von Ökonomie, Subjektivität, Einbindung. Immer wieder diese Frage der Einbindung. Warum lassen Menschen mit sich etwas gefallen? Warum? Das ist ja, dass jeder, der auf eine Veränderung hinkämpfen will, der was erreichen will, verändern will, muss sich ja halt immer genau dies fragen. Also warum lassen sich Menschen etwas bieten? Warum finden das Leute gut? Sartre hat mal irgendwie gesagt zu dieser Frage, ob jemand Mitglied einer gelben oder einer roten Gewerkschaft ist, dass derjenige, der in einer gelben Gewerkschaft ist, der findet ja nicht nur gut, dass er selber ausgebeutet wird, sondern er findet auch gut, dass die anderen, das ist auch immer eine Entscheidung für andere, dass auch die anderen ausgebeutet werden, aber auch für sich selber. Wer Mitglied einer roten, das ist natürlich ein bisschen vereinfacht von Sartre, die Entscheidung, wer in der roten Gewerkschaft ist, der lehnt diese Ausbeutung ab, aber auch für andere. So dieses Punkt, dass man immer Entscheidungen, die man nur nicht nur für sich selbst trifft, sondern auch für andere. Das heißt, warum wollen Leute für sich und andere, dass sie ausgebeutet und unterdrückt werden? Das ist ja eine ganz große, warum wollen sie das? Warum finden sie das gut? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die mit, wieder bei Labussier, wenn wir Anfang des 16. Jahrhunderts sind, eine seit 400 Jahren immer wieder auftauchende Frage in philosophischen Texten ist, also wo sich auch immer mal wieder Leute mit beschäftigt haben, diese Frage dieses über die freiwillige Knechtschaft. Und das ist für mich auch immer noch so ein Punkt, wo sich immer wieder etwas dreht, weil ich glaube, weil sonst landen wir immer wieder da, wo wir schon mal gelandet sind. Also an diesen Punkten, dass sich immer wieder, so wie Nettlau gesagt hat, Freiheit hat sich maximal immer nur in bestimmten historischen Momenten für Sekunden ereignet. Ab dann war immer irgendwie eine neue Herrschaft da. Und genau dieses Problem. Und ich denke, dass da nicht, also ich für mich ist es nicht so, dass es den einen Denker gibt, der mir alles erklärt, sondern Foucault hat ja über seine Bücher gesagt, dass das eine Werkzeugkiste ist, aus dem man das eine oder andere rausnehmen soll, was einem gefällt, um damit irgendwelche Machtverhältnisse zu knacken. So, und genau so sollte man Bücher und auch andere Autoren betrachten. Welche Werkzeuge stellen sie mir zur Verfügung? Was kann ich gebrauchen? Was kann ich nicht gebrauchen? Und ich finde, dass da einiges bei Foucault ist, was man gebrauchen kann. Es reicht nicht aus. Er kann mir nicht alles erklären oder ich kann damit nicht alles erklären, aber er ist doch eine sehr wichtige Werkzeugkiste und es gibt halt auch andere Werkzeugkisten, wo ich zum Beispiel auch als Anarchist sage, wenn es um Ökonomie geht, gehört auch Marx dazu, weil ich mir das nicht vorstellen kann, eine Kapitalismuskritik ohne Marx, aber ich kann dann auf vieles auch dann aus diesen vielen Bänden auch drauf verzichten, so die brauche ich nicht. So, aber dass man halt sich guckt und nicht, ja, so, das ist immer so mein Denken dabei. Ich glaube jetzt, dann mache ich jetzt Schluss.
Okay, haben wir jetzt noch 5 Minuten zur Frage? Oder 10 Minuten?
Ach, dann müsstest du schon raus.
Genau.